Spektakulär. Eltern erkunden Autismus.
Hallo, mein Name ist Mirjam Rosentreter. Ich bin Journalistin, Mutter eines Sohnes im Autismus-Spektrum und ich mache das hier nicht alleine. Bei mir ist Marco Tiede.
Ja, moin. Ich bin auch Vater eines Jungen im Spektrum und ich arbeite als Therapeut und auch als Berater.
Wenn ihr Kurzpott spektakulär anklickt, hört ihr immer die Zusammenfassung einer Gesprächsfolge.
Heute mit Bianca mit K, mit spätem Autismus und ADHS im Gepäck.
Wir kennen uns schon eine Weile aus dem Autismus-Elternkreis, Bianca, Marco und ich. Und du hast zwei Bücher herausgebracht, daher können dich einige, die uns heute zuhören, vielleicht auch kennen. Unter deinem Pseudonym Bianca mit K. Und außerdem schreibst du einen Blog, den Fein-Fühle-Ich-Blog. Herzlich willkommen, Bianca, heute hier auf diesem Sessel bei uns im Studio unter einem verregneten Bremer Himmel.
Ja, wunderschön.
Ja, moin.
Und ich sag auch Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Wer unsere Gespräche regelmäßig hört, der weiß, dass wir hier oft über schwere Themen auch sprechen. Heute wird das auch so sein. Darum habe ich mir aus dem Beschreibungstext zu der Autobiografie, die herausgekommen ist, 2025, einen Satz geklaut. Hier werden Themen offen und ehrlich angesprochen, die die meisten Menschen sprachlos zurücklassen. Welche Lesenden hast du dir denn beim Schreiben vorgestellt?
Da ich selber von den Erfahrungsberichten anderer eigentlich immer sehr profitiert habe, ich habe da mal viel für mich mitgenommen, habe ich gedacht, mit meiner eigenen späten Diagnose, es braucht noch mehr Geschichten, um das Spektrum einfach begreifbarer zu machen. Und dachte ich, wenn ich von meinem Leben erzähle, vielleicht hilft es eben anderen auch. Dadurch, dass zu meinem Leben natürlich auch noch ganz schwere Themen dazugehören, wie eben nicht nur das, was die meisten im Spektrum erleben, ist das halt nicht für jeden gemacht. Also es ist halt schon auch schwere Kost und das liest man nicht mal eben so durch. Aber mir war wichtig, dass ein Bild entstehen darf, so kann es halt auch laufen, so kann ein Leben laufen, wenn man nicht entdeckt hat, dass man im Spektrum ist. Mhm. Und dass man trotz all dem auch noch richtig schwere Hürden überleben kann.
Als du mir dein Exemplar zum Weiterlesen gegeben hast, Marco, dann meintest du, Achtung, das geht ganz schön tief rein. Welche Stelle hat sich denn da dir besonders eingeprägt?
Naja, ganz besonders natürlich der Tod von Lennart, ne, dem ersten Sohn. Wenn ich sogar auch beim zweiten und dritten Mal lesen, wieder in Tränen ausgebrochen, weil es einfach sehr berührend ist. Und gleichzeitig dann auch diese Zuversicht, wo du eigentlich trotz vieler Unwägbarkeiten und Schwierigkeiten, die das Leben so bereithielt, dann immer irgendwie in der Lage warst, trotzdem vorwärts zu gehen oder aufzustehen.
Ja, also es kam auch ziemlich schnell nach dem Tod meines Sohnes, dass ich einfach dachte, ich bin jetzt erst 26 und mein Leben ist noch nicht vorbei. Und irgendwie war das eben wie so ein Funke in mir drin, der einfach immer so geleuchtet hat und gesagt hat, das Leben geht noch weiter, da wartet noch ganz viel auf dich und vielleicht kannst du sogar noch mal Mutter werden. Und das war einfach so ein unsichtbarer Antrieb und da bin ich ganz dankbar für, weil ich hatte ja auch die Möglichkeit gehabt, die Welt zu verfluchen, das Leben zu verfluchen. Was natürlich auch ein Weg ist, mit Trauer umzugehen. Es gehört ja nun mal irgendwie auch dazu, verschiedene Phasen durchzumachen in der Trauer. Und die habe ich sicherlich auch auf meine Weise erlebt. Aber vielleicht war es auch ein Stück weit was Rationales, was mich immer noch mit angetrieben hat. Ich habe das trotzdem alles gefühlt, was da kam, was ich vor dem Tod meines Sohnes mir ganz stark verboten habe auch. Also wo ich mich immer sehr zurückgenommen habe. Das war halt auch Prägung von früher. Weil große Gefühle ja nicht immer so viel Platz haben. Und dann kommt diese Trauer und dann ist das eine Lawine und dann kann man nicht anders, dann muss man fühlen. Und mir war klar, ich muss das jetzt alles fühlen und dann werde ich irgendwann merken, wenn es wieder geht, weil das ist so für mich immer gewesen wie so bildhaft wie ein Luftballon, den ich versuche unter Wasser zu drücken. Der kommt einfach irgendwann wieder hoch, der bleibt nicht da unten. Und wenn ich es jetzt nicht durchfühle, dann wird es mich in 5 oder 10 Jahren vielleicht einholen und dann mitten aus dem Leben reißen. Und da war so ein Verantwortungsbewusstsein für mich selber, aber auch für alles, was danach kam, mit dabei.
Du hast das Buch 10 Jahre nach dem Tod selbst verlegt über Books on Demand.
Genau.
Und hast jetzt im Januar dich aber entschieden, es erstmal wieder vom Buchmarkt zu nehmen. Einmal kurz, wie kam es dazu? Also warum hast du dich dazu entschieden?
Ich hatte dann selber das, also da habe ich mein ADHS natürlich auch mitgemerkt. Das war ungeduldig und wollte so schnell wie möglich das, diese Erfahrung machen mit dem eigenen Buch. Und dann ging das raus und dann habe ich plötzlich gemerkt, ach, ich habe dann natürlich gemerkt, der Titel war vielleicht ein bisschen irreführend. Ich habe mir voll was dabei gedacht. Die meisten Menschen standen aber davor und dachten, ist das jetzt ein medizinisches Buch? Mhm. Also so Titel und Cover haben halt nicht so das wiedergespiegelt, was innen drin verborgen war.
Vom Neuroblastom zu Neurodivers, genau. Über Selbstfindung während intensiver Mutterschaft. Und als Titelbild ein blauer Hintergrund und da sind so etwas verschwommen Blumen vorne genau. Drauf.
Ich habe natürlich mir mit dabei was gedacht, ne? Und dass ich aus diesen ganzen Erkenntnissen, die ich mit meinen Kindern gesammelt habe, erblüht bin, ne? Und aber für jemanden Unerfahrenen, der nicht weiß, wie Buchmarkt funktioniert, bin ich daher volle Kanne eigentlich ins Fettnäpfchen reingesprungen, aber es ist ja auch gar nicht schlimm, es war jetzt für mich eine Erfahrung. Und dann kam aber irgendwann dieses Gefühl, will ich meine Geschichte wirklich so detailliert teilen? Ich denke halt dabei an meinen Sohn, ne? Der da ja auch einen Teil drin hat, den ich jetzt begleite und
der jetzt 6 Jahre alt ist, also das genau. Ist dein zweites Kind, das genau. Dann wirklich noch gekommen ist.
Und ich habe natürlich da auch Verantwortung und wenn ich jetzt da so seine Geschichte auch erzähle, weiß ich halt auch nicht, so ist es in seinem Sinne. Und bei dem Buch war jetzt halt dann irgendwann die Erkenntnis, nee, das ist doch so sehr persönlich, das überlege ich mir nochmal und dafür habe ich dann aber eine Idee gehabt für ein anderes Buch, was auch natürlich persönlich ist, aber noch ihn vielleicht ein Stückchen mehr schützt und wo ich mich anders nochmal kreativ zeigen kann mit zwei meiner Fähigkeiten, mit Schreiben und mit Malen. Mhm. Und das Buchbaby wächst jetzt gerade und da freue ich mich schon ganz drauf. Und
da würde ich gerne ganz am Ende mit dir drüber sprechen, weil das dann so ein Zukunftsthema ist oder etwas, was im Werden ist. Das ist sehr schön.
Ja. Also schon mal ein kleiner Teaser zum
genau.
Ende.
Genau, ja, schön bleiben Sie dran.
Du meintest gerade, ich bin voll ins Fettnäpfchen geraten. Was meinst du denn damit?
Ich habe ja so den Anspruch, dass ich die Sachen irgendwie richtig machen möchte immer. Und ich habe das ja eigentlich auch alles alleine gemacht. Also ich war auch mutig, ich habe Menschen auf der Straße angesprochen, wir haben selber Flyer gemacht, mein Mann und ich. Und ich bin in Buchhandlungen reingegangen und habe mich da auch wirklich gezeigt mit. Aber viele haben eben gemerkt, okay, das wird nicht so gut weggehen. Und ich durfte da jetzt einfach für mich lernen, ich kann das nicht alleine schaffen, ich muss es auch nicht. Ich brauche dann einfach auch Unterstützung von Profis und die nutze ich jetzt auch.
Ihr habt euch per E-Mail schon mal ein bisschen warm geschrieben, warm geredet, Marco und du. Und da meintest du, dass Autismus bei der Verarbeitung von Schicksalsschlägen nicht unbedingt im Weg stehen muss, sondern eher Türen öffnen kann. Es würde mich freuen, wenn wir das heute ein bisschen rausarbeiten könnten. Zuerst aber zu dem, was dir passiert ist. Dein Sohn ist als Kleinkind mit 18 Monaten?
Ja, 18 Monate.
An einer Krebsform erkrankt, die nennt sich Neuroblastom und ist dann mit 3 Jahren daran gestorben. Also genau. Dir ist das Schlimmste passiert, was sich Eltern vorstellen können.
Ja.
Was ist das Tückische an so einem Neuroblastom?
Die Sache ist, dass es sich eben erstmal nicht ganz so direkt zeigt. Ne? Dass bei unserem Sohn damals hat es mit Fieber angefangen, das einfach nicht wegging und die Kinderärztin hat es ja auch nicht richtig, also in dem Sinne natürlich nicht richtig eingeschätzt, aber die Sache ist eben auch, wer denkt an sowas? Ne? Das ist, man denkt ja immer erstmal, ach naja, vielleicht Magen-Darm oder irgendein anderer Infekt. Ich habe dann aber irgendwann gesehen, sein Bauch ist einfach immer größer geworden. Er konnte nicht mehr auf dem Rücken liegen, er konnte die Beine nicht mehr groß anwinkeln, hat immer weniger gegessen und war halt wirklich weiß wie eine Wand. Der Tumor, der ist dann in ganz kurzer Zeit so wahnsinnig schnell gewachsen, was ja dann auch, ne, wenn sich Zellen teilen, das geht ja dann nun mal irgendwann richtig schnell und dann sieht man es halt auch. Und dann muss es halt schnell gehen.
Und das ist ja dann fast so ein explosives Wachstum gewesen, ne, von dem Tumor.
Ja.
Weiß nicht, ob das dann im Wortstamm von Blastom enthalten ist, wie Blast, wie explodieren, aber es hat damit nichts zu tun.
Ja, das geht um die Blastozyten im Grunde, das ist eine Form von den Zellen dann. Und bei ihm ist eine Zelle von der Nebenniere sozusagen entartet und die Neuroblastome können halt überall auftreten, an dem Nervensystem sozusagen lang, ne? Und die meisten finden sich halt im Bauchraum und sein Tumor war halt irgendwie geschätzt schon ein Kilo schwer. Das ist schon, und das ging wirklich wahnsinnig schnell innerhalb von 14 Tagen. Da habe ich gedacht, was ist da in seinem Bauch los, ne? Mhm. Mein Partner war im Studium noch, im Bachelorstudium zu der Zeit. Und ich war noch in Elternzeit. Aber den Klinikteil habe ich gemacht. Dadurch, dass ich gelernte Krankenschwester bin, war die Umgebung für mich natürlich jetzt nicht fremd.
Hat dich deine Ausbildung da in irgendeiner Weise darauf vorbereitet, mit dieser Extremsituation zurechtzukommen?
Ich hatte schon in der Ausbildung einen Einsatz in der Onkologie. Aber wenn es dann das eigene Kind ist, ist es natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Ich konnte mein fachliches Gehirn natürlich auch mit einschalten, was gut war in den Gesprächen mit den Ärzten. Ich konnte halt sagen, sie brauchen nichts drumherum erklären. Sie können hier Abkürzungen wählen. Ich verstehe den Fachjargon sozusagen. Und ja, das war dann ganz gut. Und die ganzen Hygienemaßnahmen habe ich im Schlaf beherrscht sozusagen. Ne? Aber das Emotionale ist was anderes, als wenn man auf eine Station geht, 8 Stunden arbeitet und wieder nach Hause geht. Wenn man dann rund um die Uhr bei seinem eigenen Kind ist und hofft, dass der diese Therapie überhaupt erstmal überlebt, ne? Hm. Das ist dann nochmal eine andere Hausnummer.
Du hast ja auch versucht, im Krankenzimmer deinem Sohn so eine normale Kindheit wie möglich zu ermöglichen.
Wir hatten großes Glück, dass wir so ziemlich immer Einzelzimmer hatten. Die hatten auf der Station auch ein Spielzimmer. Es war ja auch eine Erzieherin damit angestellt. Und die haben schon wirklich getan, was sie konnten, um den Kindern da eine gute Zeit zu bereiten. Einmal in der Woche kam eine Musiktherapeutin, die Klinik-Clowns kamen immer wieder. Also da war auch ganz schön Leben.
Wie hat dich denn dein weiteres persönliches Umfeld in der Zeit unterstützt, neben deinem damaligen Partner?
Zum einen war natürlich finanzielle Unterstützung. Die Familien haben gesagt, wir gucken, dass wir euch unterstützen, wo es geht, damit da einfach nicht der Stress ist mit irgendwie einer Arbeit oder so. Freunde, Bekannte haben immer mal wieder Pakete geschickt, um ihm ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen. Aber er war ein Kind und er hat eine Leichtigkeit trotz alledem gehabt. Also der hat uns ja eigentlich eher mitgerissen, als dass wir mit unseren erwachsenen Köpfen da voller Sorgen sind. Der hat einfach gespielt und hat uns mitgerissen. Da wurde geschenkt bis zum Umfallen. Das Kinderzimmer quoll schon aus allen Nähten so. Aber das war einfach total in Ordnung.
Hat ihm seine kindliche Unbefangenheit geholfen, das zumindest mental gut zu verkraften. Ne?
Genau. Mhm. Ja, und man muss ja überlegen, in dem Alter, das war für ihn dann einfach schon Normalität, ne? Der ist in eine Normalität reingekommen, wo andere Kinder in seinem Alter eben schon in der Kita gewesen sind. Ja. Aber er hat sich dadurch sprachlich unheimlich schnell entwickelt, weil er viel mit Erwachsenen zusammen war. Das haben sie dann auch irgendwann gesagt. Er konnte sich für sein Alter schon so unglaublich gut ausdrücken.
Ist dir ein Satz von ihm in Erinnerung, womit er dich überrascht hat?
Das war, wo wir dann wussten, dass er das nicht überleben wird. Also er hat immer so in meinen Haaren rumgespielt, an meinem Pony, um sich selber so zu beruhigen und um einzuschlafen. Und wir lagen so auf dem Sofa. Und ich weiß nicht, ob ich gerade irgendwie weinte oder so. Und er hat einmal gesagt, Mama, ist alles gut. Und das so mit 3 Jahren und mit so einer Ruhe und so einer Weisheit, wo ich, dann musste ich noch mehr weinen. Ne? Und das war schon beeindruckend. Der wusste, glaube ich, einfach, wo es für ihn hingeht und der hat so eine Ruhe gehabt und das ist mir aber auch erst im Nachhinein richtig bewusst geworden. In dem Moment, ich habe ja einfach nur funktioniert. Ich war ja einfach nur im irgendwie Dasein reagieren und das alles nochmal zu rekapitulieren, das kam ja dann irgendwann mit den Jahren und dann fallen einem so Situationen ein, denkt man, Wahnsinn, wie reif der einfach schon für sein Alter war.
Wenn du dir jetzt die Autismusbrille aufsetzt, die du später bekommen hast, ne, ja. um anders aufs Leben zu gucken, wie hat dir denn in der Situation der Autismus, wie du meintest, geholfen?
Geholfen hat er mir auf jeden Fall, also in der Therapiezeit natürlich, um die ganzen Strukturen aufrechtzuerhalten, die ganzen, ne, was braucht er alles, die Medikamente und regelmäßig Sondennahrung geben und so weiter und ja, einfach das alles im Blick zu behalten. Aber auch mich in bestimmten Situationen, gerade dann eben, wenn er wenn er im größten Schmerz war, im größten Leid war während der Therapie, klar zu bleiben. Ich konnte dann meine Gefühle in dem Moment gut sortieren. Ich weiß noch, dass meine Schwester dann einmal zu Besuch in der Klinik war und sie sagte, die musste vor die Tür gehen, weil sie so weinen muss. Und sie sagte, wie kannst du so ruhig bleiben? Ich sage, kann ich dir nicht sagen. Es ist einfach so, weil ich dann in dem Moment einfach ihn im Blick hatte und sagte, jetzt muss ich einfach für ihn da sein. Und das kam dann einfach später. Ne? Dann sind bei mir abends dann einfach die Ventile aufgegangen dann, ne? Oder man steht unter der Dusche und dann musste der Druck dann mal abfließen, ne? Aber so grundsätzlich hat mir das da einfach geholfen. Aber als er dann gestorben war, dann musste ich dann doch auch mal mich dem Fühlen hingeben. Da war dann, das war so ganz spannend, wie so, als würde so mein Verstand und mein Gefühl sagen so, ja hallo, aber ich bin jetzt mal gerade ganz groß und jetzt geht nichts mehr mit Rationalität. Und der Verstand musste sich dann sozusagen ergeben und sagen, ja gut, dann fühl jetzt halt und dann fühl das jetzt mal alles durch und dann komme ich aber irgendwann wieder. So, das war ganz, ganz spannend irgendwie. Das sind immer meine beiden Kräfte in mir drin, so wahrscheinlich bei vielen Menschen.
Also ging die Trauer durch den Körper durch? Also was passiert da?
Am meisten ist es eigentlich wie Gewichte, die an mir dranhingen. So fühlt es sich immer an und ich konnte einfach nicht richtig atmen. Dass ich die Trauer eigentlich wollte, die Luft haben, aber ich habe sie immer wieder weggedrückt irgendwie so. Und ja, es war wirklich einfach eine bleierne Schwere sonst im kompletten Körper. Und das hat alles gelähmt. Eine Zeit lang konnte ich irgendwie nicht viel machen.
Das heißt, du hast dich dann einfach fallen lassen und hast gelegen?
Ja, genau. Also nachdem dann so der ganze organisatorische Kram wie Beerdigung und alles, was dann so noch gemacht werden sollte, was bei so einem kleinen Menschen dann nicht so viel ist, dann kam das dann irgendwann, dass dann einfach ich gemerkt habe, warum soll ich denn eigentlich noch aufstehen? Was ist das jetzt eigentlich? Was hat mein Tag jetzt so für einen Sinn? Und dann bin ich eigentlich nur zwischen Sofa, Küche und Bett quasi hin und her gewandert jeden Tag und irgendwelche Serien geguckt, bis mir dann irgendwann nach ein paar Wochen mal der Rücken so wehgetan hat, dass ich dachte, jetzt sollte ich vielleicht mal was machen. Aber ich hatte auch eine sehr gute Hausärztin zu der Zeit. Die hatte mich dann schon rechtzeitig krankgeschrieben und sie hat auch gesagt, nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen. Ich musste einmal im Monat zu ihr zur Kontrolle sozusagen, wollte einmal nur mal sehen, wie es mir geht. Und die hatte mir dann über die Wintermonate auch Lichttherapie bei sich in der Praxis verschrieben. Sollte ich dann Grund vor die Tür zu gehen, dann auch meine Seele ein bisschen zu unterstützen.
Ja, ich habe auch eine. Ja. Steht immer neben dem Rechner mit dann Leute, die mich an. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend für die Augen.
Ja, kann man auch Migräne von kriegen, habe ich auch schon gehabt.
Ja. Und das ist ja eben nicht nur für diese saisonalen Depressionsepisoden, ne, wie jetzt der sogenannte Winterblues, sondern schon auch, wenn auch nicht heilend, aber so lindern.
Ja. Hattest du denn in der Trauer auch irgendwann das Schreiben für dich entdeckt?
Also ich hatte eine Trauerhilfe in Anspruch genommen, dann in diesem, ich sage es jetzt mal wirklich, das Trauerjahr nach dem Tod meines Kindes. Und die hatte mir dann das Schreiben nochmal so ein bisschen empfohlen. Ich war ja nie irgendwie so ein Tagebuchschreiber. Ich habe einfach sonst immer so, was mir mal im Kopf rumschwirrte, selbst wenn ich irgendwelchen Menschen mal was sagen wollte, Briefe geschrieben, aber habe sie nicht abgegeben sozusagen. Und dann empfahl sie mir, einfach mal alles aufzuschreiben, was ich meinem Kind gerne noch sagen möchte, was mir so durch den Kopf geht. Und da habe ich dann mit Hand in ein schönes Buch reingeschrieben und habe dann gemerkt, da floss viel aus mir raus, aber von den Texten ist dann letztlich nichts in meinen Blog reingewandert. Das kam dann erst 3 Jahre später mit meinem jetzigen Mann. Der hat mich dann da noch mal so ein bisschen ermutigt. Aber das Schreiben, das war schon da ein ganz guter Weg, weil ich gemerkt habe, all das, was durch mich durchgewandert ist, man kann mit denen, die so nah dran waren, die emotional auch mit damit verwoben waren, konnte man manchmal gar nicht so offen sprechen, obwohl es schön gewesen wäre. Für alle eigentlich. Aber trotzdem war man irgendwie befangen. Und dann habe ich das einfach alles aufgeschrieben, was mir durch den Kopf ging.
Ja, es geht im Schreiben einfacher, ne? Als dann von Angesicht zu Angesicht jemandem das mitzuteilen.
Ja, und das habe ich dann rückblickend mit meiner späten Autismusdiagnose dann ja auch nochmal ganz anders verstanden, warum das so war. Ne? Das war ja auch viel weniger Reiz. Ich bin ja erst über die Hochsensibilität gegangen und dann kam erst ein paar Jahre später dann meine Autismusdiagnose. Und ich habe mich immer gefragt, warum nehme ich eigentlich so viel wahr, wenn mir jemand gegenüber sitzt? Ich habe sofort gemerkt, wenn die Menschen den Raum betreten haben, nachdem mein Sohn gestorben ist, oh, die sind alle so ein bisschen angespannt und irgendwie unsicher und keiner wollte mich zum Weinen bringen. Und ich habe dann halt, und deswegen, da war der Autismus dann halt gut, weil ich direkt gesagt habe, mach dir keine Sorgen, ich werde vielleicht weinen, aber wir können auch zusammen weinen. Und dann haben plötzlich Freunde gesagt so, boah, du hast es mir ganz leicht gemacht, dass du mich einfach dazu eingeladen hast, ehrlich zu sein. Und selbst wenn die Leute nicht wussten, was sie sagen sollten, habe ich auch darum gebeten, du darfst es gerne sagen. Wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, ist es authentischer und das ist besser als Schweigen, weil es haben sich ja auch Menschen abgewendet, die damit nicht umgehen konnten. Man hat ja dann neben diesem großen Verlust noch viele kleine Verluste, die man dann noch irgendwie verarbeiten muss. Und wenn man dann in so einer Ungewissheit hängt, warum sind die denn jetzt auch alle weg? Das durfte ich mir dann ja alles irgendwie selber erarbeiten und erklären und bin da ja auch jetzt im Mitgefühl mit allen, dass ich sage, okay, das ist halt ein schweres Thema und man muss damit ja nicht umgehen. Aber es ist schön, wenn man sich zumuten kann und alle sich dafür öffnen und mitmachen sozusagen. Ne? Ist ja auch ganz viel Wachstum verborgen.
In dem Moment ist dann diese, ich sag mal, autistische Kommunikation in der Direktheit ein Türöffner, ne?
Ja, und es gab auch Situationen, wo mir alles aus dem Gesicht gefallen ist sozusagen, weil wir dann zusammensaßen bei einer Geburtstagsrunde und es wurde sich über Maledivenurlaub unterhalten, über alles Mögliche. Es war 3 Monate nach dem Tod unseres Kindes und nicht einmal wurde Lennart erwähnt. Und ich dachte, ich bin im falschen Film. Das war so ein fauler Friede für mich irgendwie. Das war einfach nicht ehrlich. Und dann habe ich auch wirklich gesagt, ich gehe jetzt, ich halte das nicht aus. Und das habe ich vorher nie getan. Ich habe immer nur ausgehalten. Und da fing das dann schon an, dass sich von mir so ein paar Schichten abgeschält haben, wo ich dann nicht mehr nur angepasst war. Und dass ich immer vorher schon alles abtaste und gucke, wo sind die Unsicherheiten des anderen. Und das verbraucht ja auch so viel Energie. Die hat man irgendwann einfach nicht mehr. Die Energie, um immer wieder bei den anderen einmal einzuchecken. Und das hat mir natürlich mein jetziger Sohn noch mal viel, viel mehr gezeigt. Energie ist endlich.
Ja.
Und dein jetziger Partner, wie hast du den in diese Trauerarbeit mit einbezogen? Den hast du ja erst nach dem Tod deines Kindes kennengelernt.
Genau. Wir waren da einfach gleich von Anfang an sehr transparent miteinander, ne, wo wir uns schon kennengelernt hatten. Wir standen ja beide irgendwie so mitten im Leben auch und ich wollte das ja auch nicht verheimlichen. Er sollte einfach wissen, woran er ist und dann hätte er auch die Chance gehabt zu sagen, okay, das packe ich nicht, damit hätte ich auch umgehen können. Und der ist einfach von Anfang an so unheimlich einfühlsam damit umgegangen und auch wo ich dann später seine Familie und Freunde kennengelernt habe, die haben alle ein tolles Feingefühl dafür gehabt. Und als wäre so was ganz Normales, auch wenn sie gleichzeitig immer wieder auch betroffen waren. Und vielleicht ist das eben auch so ein Teil meines Autismus, weil ich nicht lügen kann. Ich hätte das keinem vormachen können. Und die Traurigkeit gehörte, glaube ich, schon seit der Kindheit zu mir dazu. Das habe ich im Umgang mit anderen Mitschülern auch immer wieder gemerkt. Ne? So, ein bisschen tiefgründig, ein bisschen nachdenklich und ein bisschen immer so traurig. Und irgendwann hat mein System abgespeichert, okay, das ist nicht so gewollt scheinbar. Die möchten nur gern, dass ich lustig bin und leicht. Naja, dann versuche ich mal eher nur das. Und dann habe ich Türen geöffnet über meinen Humor. Dann habe ich die Leute eben eher zum Lachen gebracht. Und habe dann eher nur für mich alleine geweint. Und dann mit dem Tod meines Kindes, ja, dann kam eine reife Prüfung nochmal und dann hieß es, nee, jetzt geht das aber nicht mehr. Jetzt kann es auch mal sein, dass ich mitten im Supermarkt stehe und dann sehe ich irgendein Produkt, was mein Kind gerne gegessen hat und bumm, ich breche in Tränen aus. Oder wie es halt immer so war, es läuft dann plötzlich Elvis im Radio und...
Dein Sohn hat die Musik von Elvis geliebt, ne?
Ja, und dann tanze ich durch die Wohnung und ich glaube manchmal, dass er mir dann vielleicht so ein kleines Zeichen schickt, so nach Mutter, hey komm, ich bin auch noch da.
Ja, ich glaube, das ist ja dann auch eine Möglichkeit der Verbindung mit dem Verstorbenen. Ne? Also
ja.
Das kenne ich auch aus eigenen Trauererfahrungen, dass ich dann gern mir auch Musiken angemacht habe von einem Freund, der die gern gehört hat.
Wie erlebst du im therapeutischen Kontext denn den Umgang mit solchen Schicksalsschlägen? Also wenn da bei dir Klienten sind, wo in der Familie eine schwere Krankheit vorkommt oder ein naher Verwandter stirbt?
Ja, unterschiedlich. Also zum Teil eben auch mit sehr viel Pragmatismus, klar, ne? Dann kommt man in so einen Funktionsmodus und erledigt die Dinge, die zu erledigen sind, und manche ziehen sich auch ganz zurück und manche sind damit auch sehr offen und können das dann benennen und aussprechen und auch ihren Gefühlen ihren Lauf lassen, ne? Wenn sie gerade das Gefühl haben, dass das hier seinen Platz hat.
Es gibt ja noch das zweite Buch von dir, das jetzt auch noch auf dem Markt ist, was ich dir noch sagen möchte. Das besteht aus kurzen Texten, die teilweise, glaube ich, auch auf deinem Blog erschienen sind. Und viele davon schreibst du immer am Geburtstag und am Todestag deines ersten Kindes. In was für einem Moment oder an was für einem Ort machst du das?
Mittendrin. Das ist so wie das halt zu meinem Leben dazugehört, wie die Trauer im Alltag einfach immer mal wieder da ist, so schreibe ich halt auch. Und dadurch, dass ich zum größten Teil schreibe, neben der Begleitung meines zweiten Kindes, baue ich das immer irgendwie so ein, wie es kommt. Und wenn dann da schon was kribbelt, dann muss das auch relativ schnell raus. Es gehört dazu, und so habe ich es ja auch mit meinem zweiten Sohn jetzt auch gehandhabt, ne? Ein ganz normaler Umgang. Er weiß, dass es auch mal Tage gibt, wo ich mitten am Tag einfach da sitze und weine, weil dann erinnert mich vielleicht gerade irgendwas. Das ist jetzt mittlerweile nicht mehr so oft. Das war in der Anfangszeit so, gerade wo er bis zum dritten Lebensjahr im Grunde genommen, wo dann noch mehr so Vergleiche waren mit meinem ersten Sohn, ne? Wenn man mich dann noch viel erinnert hat. Und dann sage ich ihm auch, ich bin gerade einfach traurig wegen, ich sage zwar, es ist sein Bruder, aber er ist mittlerweile auch so, das ist Mamas erstes Kind. Er findet es halt nur schade, weil jetzt hat er kürzlich am Grab gesagt, oh, ich hätte so gern mit ihm gezockt. Er hat auch jetzt einen Freund, der ist 12, und das ist ja so ungefähr das Alter meines ersten Sohnes. Er würde ja jetzt 14 werden dieses Jahr. Der hätte schon einen guten Zockerkumpel mit ihm gehabt. Das finde ich dann auch mal wieder so ganz spannend, wie er dann so damit umgeht, ne? Er sieht zwar meine Traurigkeit, aber er macht es nicht zu seiner, und das finde ich gut.
Was war die erste spontane Reaktion darauf, als ihr erfahren habt, dass euer jetziges Kind, der 6-Jährige, im Spektrum ist?
Also zuerst kam ja die Diagnose meines Mannes. Den habe ich zuerst in der Diagnostik angemeldet. Wir hatten ja schon Kontakt damit, weil unsere Nichte, die wird 15 dieses Jahr, die ist, seit sie 4 oder 5 ist, hat sie ihre Autismusdiagnose. Und damals haben schon alle scherzhaft zu meinem Mann gesagt, na, dann ist er aber auch im Spektrum. hat keiner mal irgendwie dran gedacht, eine Diagnostik mit ihm zu machen. Und irgendwann, nachdem ich mich dann doch noch mal wieder mehr reingelesen hatte, habe ich ihn halt auch drin gesehen. Dann habe ich erst mal geguckt, dass mein Mann die Diagnostik macht. Und als dann die Bestätigung meines Bauchgefühls kam, dass er wirklich im Spektrum ist, war ich mir klar, okay, wir machen das mit unserem Sohn auch, weil es hat sich dann einfach irgendwann immer mehr gezeigt, da war er noch 4. Und dann hat man schon deutlich gesehen, okay, da sind schon ein paar Hinweise drauf, und ich würde das gerne, wenn es gut klappt, vor Schuleintritt wissen, woran wir sind, damit wir damit arbeiten können. Und dann kam in der Zeit dann auch noch bei mir die Erkenntnis, ach, dann mache ich auch gleich noch mit. Ich habe mich da auch überall irgendwo drin gesehen, und ja, dann haben mein Sohn und ich dann im gleichen Monat unsere Diagnosen gekriegt, im März 24. Also er quasi kurz vor seinem 5. Geburtstag und ich vor meinem 35. Geburtstag. Aber dadurch hat sich dann einfach alles noch mal ganz anders erklärt, auch für meinen Mann, der sagt so, ja, wenn man das jetzt früher gewusst hätte, dann wären gewisse Schwierigkeiten vielleicht gar nicht so sehr entstanden, die man jetzt immer noch im Leben spürt, ne? Also diese, wo man ja von vielleicht auch schon teilweise von Trauma reden kann, ne? Es gibt ja auch Mikrotraumen und so, was er jetzt halt auch immer noch merkt. Und das ist bei mir genauso, ne? Dass ich denke, Mensch, ich wäre ein Kandidat für Homeschooling gewesen. Ich hätte den ganzen Kram mit den 1000 Schülern nicht gebrauchen können. Dann wäre ich, glaube ich, anders durch die Schulzeit gegangen und so. Das hilft uns jetzt natürlich auch im Umgang mit unserem Kind, da einfach eine ganz andere Sensibilität reinzubringen.
Du beschreibst das in deinem Buch, dass das schon in der Grundschule anfing, dass du ausgegrenzt wurdest.
Ja, ja. Aber ich habe halt einfach viel Angriffsfläche geboten, ne? Ich kann es den Kindern ja teilweise nicht mehr irgendwie verübeln, weil ja, wenn man so viel Möglichkeiten bietet von, man ist gut in der Schule, man ist größer als die Jungs und man kann sich in Sport irgendwie nicht ganz so athletisch bewegen. Vielleicht habe ich auch manchmal nicht so passend reagiert, weil mich das auch alles einfach überfordert hat. Und meine ganze Schullaufbahn durch hat das zu mir gehört. Und das hat viel Energie gefressen, dass ich da eben wirklich morgens schon mit Bauchschmerzen in die Schule gefahren bin und dachte, ich will es einfach nur hinter mir haben. Und ja, in der Rückschau verstehe ich dann auch, warum ich nach der Schule dann einfach nur in meinem Zimmer gesessen und irgendwie leer in den Fernseher gestarrt habe oder Computer gespielt habe. Es ging einfach nichts mehr, ne? Das hat so viel Energie abgezapft, sich mit den Mitschülern da zu befassen. Ja. Konnte es halt nicht ausblenden, ne? Man hat ja alles wahrgenommen.
Ja, irgendwie. Eben. Mich hat auch schon beim Lesen erstaunt, jetzt hast du es ja eben nochmal gesagt, du konntest das fast nicht verübeln, aber du hast es, glaube ich, auch ein bisschen in Anführungsstrichen gesetzt, ja, ne? Weil das darf man denen schon übel nehmen, dass sie dann das nutzen, ne? Weil du eben anders scheinst als die meisten, dass sie dich dann da zur Zielscheibe benutzen.
Also das, in der Kindheit habe ich mich immer nur gefragt, was habe ich denn eigentlich getan? Was ist eigentlich deren Problem? Ne? Und später dann, wenn man dann irgendwie das Leben ganz anders verstehen lernt und auch, warum sich Menschen wie verhalten, gerade auch durch meine Ausbildung in der Psychiatrie, wie werden Kinder geprägt und warum tun sie das? Ich finde es heute noch furchtbar zu sagen, ja, so sind Kinder halt. Das ist schon eine fast eine ungeschriebene Regel, dass Kinder sich in der Schule und im Kindergarten gegenseitig ärgern. Mein Sohn sagt jetzt schon, ich verstehe das nicht, warum ärgert er mich? Warum können die mich nicht einfach in Ruhe lassen? Warum muss man immer auf Kosten anderer Spaß haben? Und ich kann ihn total verstehen. Mhm. Das begreife ich heute noch nicht, ne? Also, und mit diesem Wissen von, wie entwickeln sich Menschen, wie formt das Umfeld mit, da habe ich natürlich dann ein Stück weit Mitgefühl, weil ich jetzt weiß, okay, das waren auch Kinder, die kamen aus echt schweren Verhältnissen und die haben das irgendwo versucht zu kompensieren und jeder versucht sich ja durch so ein kontrollierendes Verhalten ein Stück weit Sicherheit herzustellen und so weiter. Ne? Das spielt ja wahnsinnig viel mit rein, warum man schlecht mit anderen Menschen umgeht.
Ja.
Aber ich habe dann noch meine korrigierende Erfahrung gehabt später. Da war ich mit meinem ersten Sohn schwanger, wir waren auf einer Feier und da begegneten mir zwei Klassenkameraden aus der Realschule. Und die kamen dann irgendwann auf mich zu und sagten, wir haben dich da gerade so sitzen sehen und dann fiel uns wieder ein, wie gemein wir damals in der Schule zu dir waren. Wir wollen einfach nur mal sagen, dass uns das echt leid tut. Aber der eine, der hat uns dazu immer angestiftet. Das würden wir heute nicht mehr so machen. Dann stehen da so die jungen Erwachsenen, ne, mit Anfang 20 und sind dann einsichtig und ich habe gesagt, danke, das ist echt nett von euch, ne? Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass dann irgendwann nochmal so eine Einsicht kommt. Aber das relativiert natürlich nicht, was es für Spuren bei mir hinterlassen hat.
Und das hat diese Grundtraurigkeit gelegt, von der du vorhin gesprochen hast?
Ich denke schon. Es war halt, also bei uns zu Hause gab es natürlich auch oft Stress. Und es gab Momente, da habe ich mich dann in der Schule irgendwie wohler gefühlt. Das war jetzt nicht wer weiß wie schlimm zu Hause, aber das für mein System war es dann manchmal schon zu viel. Und am liebsten hätte ich mich eigentlich nur irgendwo alleine eingeigelt und so. Ich habe mich in der Schule nie sicher gefühlt.
Ihr habt dann für euren Sohn eine radikale Entscheidung getroffen und habt ihn, soweit ich weiß, gar nicht in den Kindergarten, in die Kita gebracht.
Ja. Wir waren uns beide einig, dass er frühestens mit 3 Jahren in den Kindergarten gegangen wäre. Und aufgrund meiner Erschöpfung, die dann einfach in den ersten Jahren entstanden ist durch den krassen Schlafmangel, weil er war ja überhaupt kein guter Schläfer, haben wir dann, wo er dann 2 war, überlegt, wir versuchen es mit einer Tagesmutter. Das hatte dann aber nicht geklappt. Also wenn er mit ihr alleine war, war gut. Sobald dann die anderen Kinder dabei waren, ist er dann, ja, war überfordert und wollte dann einfach nur weg. Und wir waren dann so im Einvernehmen, er ist noch nicht so weit. Und wir haben dann gesagt, gut, wir gucken jetzt einfach mal, wie er sich entwickelt. Und wenn er uns irgendwann ein Zeichen gibt und wir feststellen, das könnte klappen, ne, er will unter Kinder, dann würden wir das versuchen. Und wir sind auf Spielplätze gegangen, wir haben Spielgruppen besucht und so weiter. Und er hat sich nie für die anderen Kinder interessiert. Er wollte immer nur, dass die weg sind. Die anderen Mütter waren alle okay oder die anderen Eltern, aber die Kinder halt nicht. Da haben wir beide gesagt, das brauchen wir gar nicht erst versuchen. Je mehr Leute waren, dann war er überfordert. Und das war so ein bisschen eins und eins zusammenzurechnen. Also das wollten wir ihm einfach nicht zumuten und wir wollten es auch keine Einrichtung zumuten. Und wir hatten nicht den Druck, dass er in eine Einrichtung muss, weil ich war nicht in irgendeinem Arbeitsverhältnis verpflichtet. Und wir hätten damit ja vielleicht auch anderen Familien den Platz weggenommen, die ihn viel dringender bräuchten. Und wenn ich dann mal mit älteren Generationen gesprochen habe, ach ja, ich war früher auch nicht und meine Kinder waren auch nicht im Kindergarten. Aus denen ist auch was geworden und es war dann immer ganz schön zu hören. Ich habe es immer versucht, ich habe immer wieder Dinge mit ihm ausprobiert, ihn irgendwie mit anderen Kindern in Kontakt zu bringen. Das war schon auch ein Wunsch, dass man Anbindung findet. Aber er hat mir einfach immer ganz klar gezeigt, nee Mama, passt einfach nicht. Ne? Also Gleichaltrige, das Ältere waren super, aber Gleichaltrige und jüngere Kinder fand er gruselig.
So wie er jetzt einen 12-Jährigen als Zockerkameraden
ja.
hat.
Das sind natürlich reifere Nervensysteme, ne? Die sind ein bisschen vorhersehbarer und da weiß er auch, okay, die können sich auch ein bisschen mehr auf ihn einstellen. Er ist ja schon auch clever im Überleben, das muss man ja auch sagen. Ne? Also er weiß ja, was er braucht und das will ich ihm auch nicht absprechen. Ich will da nicht ständig drüber bügeln.
Und letztlich ist es auch eins der Diagnosekriterien, ne? Dass die Interaktion mit Gleichaltrigen oft schwerer ist als mit Jüngeren oder Älteren. Konntest du da rausfinden, woran das für ihn sich festmacht, dass Gleichaltrige für ihn anstrengender, überfordernder sind als Jüngere oder Ältere?
Er hat immer gesagt, er mag es nicht, wie sie ihn angucken. Das ist so, ich habe jetzt gerade erst das Buch von Axel Brauns durchgelesen, Buntschatten und Fledermäuse.
Ja.
Und ich fand, wie er die Menschen wahrgenommen hat, so spannend mit den Gesichtern und habe mich manchmal gefragt, wer weiß, wie mein Sohn die Gesichter von anderen empfindet, ob da irgendwie auch die was ausstrahlen, was ihm vielleicht Angst macht. Und die haben ja auch einen eigenen Kopf und das prallt natürlich gegeneinander, die können nicht so Rücksicht nehmen. Ich habe dadurch auch nochmal hinterfragen gelernt, ob das wirklich für alle Kinder sinnvoll ist, mit Gleichaltrigen immer zusammen zu sein. Ne? Ja, sie können warten lernen, das ist ja immer das große Argument. Aber sie erfahren auch viel Unsicherheit, ne? Und sie müssen ein Stück weit auch überleben lernen und sich durchkämpfen lernen. Und er darf halt, sein System braucht viel Sicherheit, um lernen zu können. Und dementsprechend war dann auch irgendwann die Frage, wie soll das mit Schule klappen?
Und wäre dann auch meine nächste Frage gewesen.
Ja, und da war natürlich dann der Gedanke, okay, es darf keine große Klasse sein. Dann haben wir eine Förderschule ausgewählt und so weiter. Und er hat dann irgendwann schon selber gesagt, Mama, warum muss ich eigentlich in die Schule? Ich kann das doch auch zu Hause selber lernen. Er hat ja mit 2,5 Jahren, konnte er Alphabet auf Deutsch und Englisch und fing an zu rechnen. Einfach, weil es ihn interessiert hat. Der bringt sich unheimlich viel selber bei. Der kann ja schon toll lesen und rechnen im Kopf. Und dann ist natürlich die Frage auch völlig legitim. Warum muss ich ja eigentlich hin, wenn ich mir das doch anders beibringen kann? Und ja, dann sagt man ja gut, aber das soziale Miteinander, ne? Und der ist da ganz klar und sagt, mir ist das alles egal. Und dann kommt mein Anteil, der sich angepasst hat bis sonst wohin, der dann sagt, wie lösen wir das jetzt, ne? Ja, und er sagt ganz klar, ich gehe nur in eine Schule, wenn du dabei bist. Und das muss man erstmal finden, ne?
Habt ihr es schon gefunden jetzt?
Ja, die Einschulung letztes Jahr in der Förderschule ist ja.
Ach so, er ist jetzt schon in der Schule.
Ja, ja. Die Schuleingangsuntersuchung hat ja einen Förderbedarf festgestellt, aber sagten ja, Rückstellung machen wir nicht mehr. Und er hätte emotional aber dieses Jahr auf jeden Fall noch gebrauchen können. So, und dann war Einschulung in der Förderschule und ich war auch guter Dinge. 3 Tage vor der Einschulung kam der Anruf, nee, aber Schulbegleitung braucht er nicht, so wie wir ihn eingeschätzt haben, das klappt dann schon. Und als ich dann hinkam, wusste ich auch warum, weil die Klassenräume waren sehr klein, hätte gar kein weiterer Mensch mit reingepasst. So, und ich saß dann 4 Wochen lang vor dem Klassenzimmer, weil er wollte nicht, dass ich weggehe. Er ist halt immer wieder rausgegangen und sagt auch, es ist ihm einfach zu laut, trotz Gehörschutz, es ist ihm einfach zu viel Gewusel da drin. Und dann ist ein Schwager plötzlich ganz schwer erkrankt und verstorben, so mit 32 Jahren. Und da war dann auch mal ganz spannend zu sehen, wie er dann damit umgeht, ne? Dann hat er das erste Mal auch Kontakt gehabt mit einem richtigen Verlust. Und das dann in der Situation, mit dieser Einschulungssituation, dann ist er ins Burnout gerutscht mit 6 Jahren. Und das, dann ging zu Hause kaum noch was und das hat mir echt die Schuhe ausgezogen. Da musste ich das mit der Schule alles wieder rückgängig machen und dann waren Trennungsängste bei ihm ganz groß, weil er plötzlich erkannt hat, Menschen können wirklich weg sein. Und dann hat er auch gedacht, okay, Mama, geh nicht aus dem Haus, sonst passiert ja auch was. Ja, und dann musste man aber nebenbei irgendwie noch versuchen, mit diesen ganzen Behörden was zu klären, weil ein Kind kann ja nicht zweimal eingeschult werden. Jetzt haben sie eben zum zweiten Halbjahr den neuen Versuch gestartet, bei uns an der Regelschule um die Ecke. Ich darf mit rein, wir fangen ganz kleinschrittig an, aber er sagt jetzt schon, ich will da nicht hin.
Also er ist da jetzt, genau. Und du begleitest ihn als seine Schulbegleitung?
Also mit einer Schulbegleitung im Schlepptau. Er sagt, er geht nur da rein, erstmal wenn ich mitkomme. Die Schulbegleitung ist dabei. Wir wollen halt irgendwie versuchen, da die Beziehung nebenbei aufzubauen, Vertrauen aufzubauen. Aber es ist in dieser Umgebung einfach schwer. Die stellen ihm auch einen Raum zur Verfügung, wo wir uns zurückziehen können. Aber nach einer halben Stunde Schluss. Dann will er nach Hause und dann zeigt er das herausfordernde Verhalten, dann sagt er auch ganz klar, wenn wir jetzt nicht gehen, dann mache ich hier was kaputt. Und das finde ich schon ziemlich gut, dass er das so sagen kann. Und dann muss ich auch reagieren, ne? Weil ich habe jetzt schon gemerkt, wie die Kinder da in der Schule auf ihn reagieren.
Wie reagieren die auf ihn?
Na, der ist aber komisch. Und dann wollen sie ihn alle maßregeln. Und ja, die kennen natürlich alle Regeln, ist klar. Mein Kind sagt so, mir sind Regeln egal. Ne, also er macht sich seine eigenen Regeln sozusagen und lädt mich sehr ein, viele Dinge zu hinterfragen. Und das finde ich auch ganz gut, weil man dann plötzlich merkt, mir ist ja das Wort ungewöhnlich in den letzten Jahren sehr häufig begegnet. Das ist aber ungewöhnlich, wie ihr das macht. Ja, danke, aber es ist auch Wachstumszone, ne? Also so anstrengend es auch immer wieder ist. Und ob das jetzt so die Dauerlösung ist, weiß ich auch noch nicht mit der Schule.
Und wie reagiert er auf die Erwachsenen?
Er ist einfach überfordert, weil das ist schon, ich hatte mich ja auch mit dem PDA-Autismus immer wieder mal beschäftigt und so manche Anflüge ähneln ja auch dem PDA. Und
das ist die Abkürzung für Pathological Demand Avoidance, übersetzt pathologische Anforderungsvermeidung. Es gibt auch eine positive Drehung dieses Begriffs, also dass man dieselben Buchstaben nimmt, aber es ja. Persistent Demand for Autonomy, also genau. Anhaltendes Bedürfnis nach Autonomie. Also da in die Richtung schaust du auch.
Ja, gerade in der positiven Formulierung sehe ich ihn halt sehr. Mhm. Ne? Also meine Therapeutin hat auch schon immer gesagt, sein Wille ist sein Strukturgeber, ne? Wo ja immer heißt Autismus, alle brauchen Struktur. Sein Wille ist so sein Strukturgeber. Und das fand ich sehr passend, weil er möchte einfach viel mitentscheiden. Er möchte merken, dass er einfach selbstwirksam sein kann. Und so richten wir halt auch unseren Alltag aus, ne? Also wir haben ziemlich schnell die Anforderungen niedrig gehalten. Und mir war dann klar, okay, in der Schule wird das dann halt eine Nummer. Und ich kann nur hoffen, dass die Schule die Geduld und das Verständnis aufbringt, das zu begleiten. Und dass die Behörden auch mitmachen, weil das sind ja natürlich auch alles bürokratisch ein paar Hürden immer mit dabei. Und jetzt, die sind alle sehr bemüht. Und da bin ich super dankbar für, weil ich habe natürlich auch schon Geschichten gehört, wo es anders läuft. Und wir haben dahingehend wirklich, ich weiß nicht, ob wir es Glück nennen sollen, aber auf jeden Fall, und da bin ich eben auch direkt und transparent und ehrlich und habe auch gesagt, sie müssen wissen, wie das hier läuft. Und wir können keinen Standardweg gehen. Und das ist dann immer wieder so eine Aha-Momente, wenn ich dann auf mein Leben zurückblicke, so ja, ein Standardleben habe ich auch einfach nicht gehabt. So, wenn ich mal an meine erste Mutterschaft denke, das war ja weit von Standard-Elternschaft, ne? Und meine Therapeutin hat halt auch mal gesagt, sie haben schon auf Level 10 angefangen mit Mutterschaft und jetzt sind sie vielleicht bei Level 8, aber es ist halt trotzdem noch auf hohem Niveau. Und ja, und deswegen habe ich dann im vergangenen Jahr auch mit dem Schreiben und mit meinen Büchern dann erkannt, ich kann das mit den Worten und das darf ich jetzt auch für mein Kind einsetzen. Um dann da auch noch mal Türen zu öffnen. Und plötzlich merkt man, oh doch, da bewegt sich was bei den Menschen. Die sind schon irgendwo auch bereit, ungewöhnliche Wege zu gehen.
Es ist ja auch die Haltung dahinter, die entscheidend ist. Also wenn du mit dieser Ruhe, die du hier heute ausstrahlst, in so ein Gespräch reingehst und den Menschen einfach erklärst, so sieht's aus, das sind die Bedürfnisse meines Sohnes, ja. Was können sie mir anbieten? In dem Moment lieferst du den Menschen ja die Möglichkeit, auf dich auch zuzukommen.
Ja, und dieses Wort Zumutung finde ich halt so schön, weil man wirklich den Menschen damit eigentlich eröffnet, hier dürft ihr jetzt auch mit wachsen. Ne? Und Die Grundhaltung ist entscheidend. Und das habe ich auch ganz klar allen gesagt. Wenn es anfängt, dass ich mein Kind zwingen muss, irgendwo hinzugehen, ein Schulgebäude zu betreten und ich morgens vor der Schule schon den ersten Meltdown begleiten muss, dann hören wir auf. Also ich werde da nicht über seine seelische Gesundheit drüber gehen, weil dieser eine Burnout hat mir jetzt gereicht. Und es gibt ja noch andere Wege. Ne, ich will es nur jetzt erstmal versuchen und vielleicht geht es ja auch manchmal gar nicht so darum, dass das Warum immer, das spielt natürlich auch mit rein, aber zu sehen, was bringt denn das Kind jetzt mit? Wo gibt es Herausforderungen und wie können wir dem begegnen? Deswegen das mit dem PDA, das hatte ich immer so im Hinterkopf. Ich habe mein Kind da auch nicht, wer weiß wie drin gesehen. Hatte da auch mit seinem Kinderpsychiater schon drüber gesprochen und letztendlich ist das, was ja oft auch als krankhaft und gestört dargestellt wird, wohnt ja irgendwie jedem inne. Und ich würde jetzt mal meinen, dass jeder Mensch irgendwie ein Bestreben nach Selbstwirksamkeit und Autonomie hat, absolut, nur dass eben einfach nicht immer mit dem Umfeld ganz so kompatibel ist.
Du meintest ja gerade, dass du verhindern willst, dass dein Kind schon auf dem Weg zur Schule in den ersten Meltdown gerät. Das hörte sich so an, als hättest du das bislang verhindert.
Konnte ich nicht. Also das war jetzt bei der Förderschule, war das schon, dass wir, bevor wir überhaupt losgekommen sind, war da ganz viel Aggression und Wut bei ihm und wirklich eine so krasse Verweigerung, dass ich dachte, ich müsste ihn jetzt irgendwie versuchen, in dieses Auto zu befördern. Und das, was ich eben aus der PDA-Geschichte für mich mitgenommen habe, ist irgendwie einen kreativen Weg zu finden und irgendwie ihn mal irgendwie abzuholen, dass es sich für ihn nicht anfühlt, als würde ich ihn jetzt zwingen, sondern ja, ne, da wird ja auch ganz viel mit diesen Partnerstrategien gearbeitet und manchmal greifen die halt. Wenn ich dann plötzlich mir eine Handpuppe überziehe und dann sag so, oder seine Schuhe fangen an zu sprechen und sagen, oh, wo geht's denn heute hin oder so, ne, dass ich dann irgendwie Wege finde, wie ich ihn weiß, ist halt, er steht sich ja auch manchmal ein bisschen im Weg, das merke ich auch. Er würde gern, aber er kann irgendwo nicht. Und
also schaffst du ihn dann so eine einladende Atmosphäre quasi?
Aber wenn ich dann eben merke, dass es ihn zunehmend erschöpft, dann fragt man sich halt auch, wie weit machen wir das jetzt hier? Und wenn dann irgendwann schon anfängt, dass er mir gegenüber seiner absoluten Vertrauensperson dann schon misstraut, dann muss ich drüber nachdenken, weil das ist mir wichtiger, als dass ich irgendwelche Anforderungen im Außen erfülle.
Hast du häufig dann auch mit solchen Rechtfertigungssituationen zu tun, dass Leute dann dich fragen, warum geht das so, warum geht das nicht anders?
Also schön wäre es ja erstmal, wenn die Menschen überhaupt noch nach dem Warum fragen würden, weil es kommt ja immer gleich direkt so ein, na der ist aber nicht oder wie auch immer. Ne? Und wenn ich die Menschen noch nicht lange kenne, dann gebe ich denen die Chance und sage auch wirklich so, wie ich ja mit euch jetzt auch rede, ich bitte dich, uns einfach noch ein bisschen länger kennenzulernen. Wenn du Fragen hast, frag nach, warum wir die Dinge so machen. Aber versuch mal alles, was du an gelernten Vorstellungen hast oder an Wertungen mal für einen Moment hinten anzustellen und einfach nur mal dich drauf einzulassen. Ich bin immer bereit zu erklären und ne, das war auch schon während der Therapiezeit meines Kindes damals so, weil Krebs bei Kindern, um Gottes Willen, was ist da los? Und auch nachher natürlich mit Tod und Trauer. Ne? Ich bin immer bereit, offen mit den Menschen zu reden und zu erklären. Aber sie müssen halt fragen.
Ich würde gerne noch eine Nachfrage stellen zu dem Burnout. Wie sieht das bei einem Kind aus?
Dass all die Dinge, die im Alltag schon irgendwie geklappt haben, nicht mehr gehen. Das ist dann wie, ich kann mich nicht mehr an- und ausziehen. Ich kann mir selber nichts zum Trinken nehmen, was da vor mir auf dem Tisch steht. Das Haus verlassen ging gar nicht. Und keine Freude mehr an irgendwas, ne? Das war dann so low demand, also wirklich geringste Anforderung. Ich habe mein Kind irgendwie nur vorm Bildschirm gesehen. Spielen war einfach nicht mehr drin und das tat einem schon echt weh, ne? Wenn dann da so diese Lebensfreude aus so einem kleinen Menschen verloren geht.
War dein Schwager eine enge Bezugsperson für ihn?
Tatsächlich nicht, nee. Die hatten sich auf der Feier dann ein halbes Jahr vorher gesehen und hatte ihn aber gut in Erinnerung. Und wir wohnen halt alle mit unseren Familien sehr weit auseinander und sehen uns nur recht unregelmäßig. Aber dadurch, dass das eben sehr viele Parallelen auch zu der Geschichte mit meinem Sohn gab, ne, dieses plötzlich kommt dann so ein Krebs und plötzlich wird es dann ganz schlimm. Und bin dann auch einmal noch für eine Nacht rübergefahren, als er noch im Krankenhaus lag, um da einfach auch Arztgespräche nochmal zu ermöglichen, weil meine Schwester da natürlich auch in absoluter Not war. Und ich wollte für sie ja irgendwie nebenbei auch da sein. Mit meinen Erfahrungen und so haben dann auch alle ein bisschen auf mich gebaut. Aber das war parallel mit der Schulsituation, mit der Einschulung meines Kindes echt eine krasse Nummer. Und ja, da hat er dann eben einfach, ne, das war ja die Situation, ich musste wegfahren und er sagte, warum musst du weg? Und ich sagte, ja, ne, er wird bald nicht mehr da sein. Und dann war er plötzlich auch völlig von den Socken, ne, und fing dann an zu weinen und wie und warum. Und dann dachte er natürlich, wenn ich jetzt wegfahre, komme ich auch nicht mehr wieder.
Also hat er sich dann tiefe Gedanken wahrscheinlich gemacht über das Sterben und über den Tod als so kleiner Junge, ja.
Und er war ja dann auch, ich hatte ja für meinen Schwager die die Lebensrede auch geschrieben und gehalten für die für seine Trauerfeier. Und mein Mann, der hat sich dann immer die ganze Zeit um unseren Sohn gekümmert. Ne? Wir haben auch gesagt, er muss da nicht dabei sein, er darf dann draußen sein oder im Auto, wie auch immer. Er darf sich das gerne alles einmal angucken. Und meine Schwester sagte hinterher auch, der Mensch, meinst du, das war so eine gute Idee? Ich sage ja, weil ich glaube, es wäre schlimmer, wenn er irgendwann später erfahren hätte, der ist einfach nicht mehr da. Ich finde ja, man will Kinder immer so vom Tod beschützen. Und ich habe dann auch geguckt, wie können wir das für ihn so gestalten, dass es für ihn im Rahmen seiner Neurodivergenz einfach irgendwo begreifbar wird, aber ihn nicht überfordert. Und darum haben wir ihm das so freigelassen. Ne? Du darfst mal mit in die Trauerhalle, darfst mal gucken. Ihr dürft euch aber immer zurückziehen, du musst nicht dabei sein. Und dass auch er dann traurig sein darf und dass er Fragen stellen darf. Weil ich glaube, es ist kein guter Weg, wenn ich ihm das alles vor ihm verheimlicht hätte. Hätte ich auch nicht. Also dafür hat es mich einfach auch zu sehr mitgenommen. Wieder einen jungen Menschen in der Familie so früh an Krebs zu verlieren. Ne?
Wie bist du denn bei deinem Sohn wieder in den Aufwind gekommen? Also wie hast du ihm da rausgeholfen?
Ich habe einfach abgewartet. Ich habe ihm immer wieder Angebote gemacht und geguckt, ne, was macht er wirklich gerne. Wir machen das zusammen und wir sind dann auch noch einmal mit meiner Schwester zusammen an die Ostsee gefahren, haben unsere Familie da besucht. Dass er einfach mal rauskommt aus dem ganzen Setting, das war für ihn auch ganz gut. Und ja, das war ja, er ist ja im September in den Burnout gekommen und dann irgendwann, ja, im Dezember so langsam konnte man dann merken, jetzt geht's langsam wieder. Ne? Wir hatten dann auch eine neue Autismustherapie mit ihm angefangen und da musste ich ihn schon auch echt so bewegen. Aber es ist, die dunkle Jahreszeit ist auch so eine Sache. Ich glaube, die Frage hatte ich auch im Elternkreis gestellt, ob die Erfahrung andere auch gemacht haben, dass man im Winter einfach größere Hürden hat, vor die Tür zu kommen. Ne? Weil das war, seitdem er 2, 3 war, war das eigentlich jeden Winter so.
Ja, ich meine, das fängt ja schon bei rein sensorischen Geschichten an, wie mehr Klamotten tragen müssen, die auf der Haut nerven können. Und die Dunkelheit macht ja nicht nur neurodivergenten Menschen zu schaffen. Ja.
Ja.
Du schreibst jetzt ja an deinem neuen Buch. Worum geht's da?
Die Texte sind schon fertig. Es wird jetzt zusammengebaut quasi mit den Illustrationen, die ich dazu selber gemacht habe. Worum es da geht, das will ich noch nicht verraten. Mhm. Aber es ist halt schön, weil es einfach eben mich nochmal ganz anders darstellt oder widerspiegelt sozusagen, weil ich möchte irgendwie gerne was machen, was bleibt. Ne, durch diese frühen Verluste habe ich einfach gemerkt, es kann so schnell vorbei sein und ich denke halt immer an mein Kind und was ist, wenn ich schwer krank werde und plötzlich nicht mehr da bin und was könnte dann irgendwie so da bleiben? Und wenn dann irgendwie alle so ein Büchlein von mir haben, wo was Gemaltes und was Geschriebenes drin ist, sagen, ach ja, das war Bianca. Mhm. Das fände ich schon irgendwie ganz schön. Also ich mache das auch natürlich ganz viel für mich, weil während andere ja nebenbei sich beruflich unheimlich verwirklicht haben, habe ich halt mich in meiner Lebenserfahrung ganz schön verwirklicht. Und das ist für mich halt auch ganz wichtig, dass ich das jetzt mache. Weil ich dann, das habe ich ja letztes Jahr schon gemerkt, so, boah, das Buch habe ich gemacht, quasi. Klar, ich habe es jetzt nicht gedruckt und gebunden, aber hey, ich habe das geschrieben, ich habe das gestaltet und ich muss auch was in der Hand haben, was ich geschafft habe, sozusagen. Da denke ich immer an die Hobbits von Herr der Ringe. Wir müssen was mit den Händen tun und erschaffen und so. Mhm. Und Ja. Das, man kriegt ja im Alltag, wenn man dann so eine pflegende Mutter ist, kriegt man ja nicht immer ganz viel Resonanz. Ne? Man muss ja alles aushalten und mittragen und begleiten und man kriegt jetzt nicht dann irgendwie mal so einen Orden oder so eine Gehaltserhöhung oder so.
Ja, ja. Also das Schreiben ist dann quasi ja so eine Art Anker für dich, ne? So, ja. Um irgendwie weiter gerade auszugucken. Hattest du eigentlich auch noch andere Anker für dich neben dem Schreiben?
Es war Musik, also Musik ja generell, ob hören oder ich habe eine Zeit lang auch Schlagzeugunterricht genommen. Ich hätte auch gerne selber mehr Schlagzeug gespielt, aber mir hat einfach dieser ganze Schlafmangel der letzten Jahre so die Konzentration weggegrätscht, dass ich gemerkt habe, ach nee, das ist dann auch einfach zu müßig, ne? Und das ist eine Sache, die hätte ich gerne früher angefangen, weil ich glaube, wenn ich irgendwo mit ein paar Leuten mich in der Garage gesetzt und ein bisschen gejammt hätte, dann wäre das auch richtig gut. Aber sonst halt Natur, ne? Bewegung und wenn ich es irgendwie im Alltag möglich machen kann, ist halt alles drum herum puzzeln um die Schichten meines Mannes. Mhm. Da begegnet mir oft die Frage, wo bleibst denn du eigentlich und wie kannst du für dich sorgen? Und das ist auch ein Lernprozess. Wo kann ich mich da auch mit reinbauen in diesen Alltag, dass ich nicht zu kurz komme?
Am Schluss haben wir immer so die Frage, was ist dein Wunsch an die Welt? Du kannst ja hier die Situation nutzen, um einmal kurz einen Verbesserungsvorschlag unter die Leute zu bringen.
Ich wünsche mir einfach, dass die Menschen offen bleiben, dass man sich nicht so sehr zumacht. Und es ist ja, man merkt ja einfach, wie sehr man auch beeinflusst wird von Medien, von Nachrichten und so weiter, ne? Dass da auch, es findet viel Spaltung statt, es findet viel Abgrenzung statt und so weiter. Und alle wünschen sich irgendwie Offenheit, alle wünschen sich Inklusion und Integration. Aber irgendwie hat keiner so richtig das gelernt, das zu leben. Und ja, ich wünsche mir einfach, dass die Menschen viel mehr wieder in dieses Verständnis füreinander kommen und nicht zu sehr in dieses Abwerten von irgendwas, das jeder irgendwo mal Hilfe braucht und nicht alles alleine schaffen muss und dass große Gefühle nichts Schlimmes sind. Also, und dass auch in Trauer und Wut ganz viel Potenzial liegt, was wir nutzen können, ne? Und nicht immer nur alles weg und nein, wir sind hier das nicht und das machen wir hier nicht. Nee, fühl mal rein. Da ist ganz viel Wachstum drin verborgen.
Vielen Dank.
Ja, ja, danke dir auch.
Danke fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in einem Monat. Kommt gut durch bis dahin.
Gute Zeit.
Ja, alles Gute.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Spektrakulär. Eltern erkunden Autismus.
Unsere Kontaktdaten und alle Infos zu unseren Folgen findest du in den Shownotes auf unserer Seite spektrakulär.de.
Der Podcast aus dem Martinsclub Bremen. Gefördert durch die Heidehof-Stiftung, die Waldemar-Koch-Stiftung und die Aktion Mensch.
Redaktion und Produktion Miriam Rosentreter. In Zusammenarbeit mit Selbstverständlich, Agentur für barrierefreie Kommunikation.